SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Wusstest du eigentlich, dass die Sonne in einer Stunde mehr Energie liefert, als die Menschheit in einem Jahr verbraucht?
Ja, habe ich mal wo gelesen. Ich meine, alle Energie kommt letztlich von der Sonne. Die hat ja irgendwann mal dafür gesorgt, dass die Pflanzen auf der Erde gewachsen sind, aus denen Kohle, Öl und Gas geworden sind. Also im Grunde ist Solarenergie, Windkraft auch nur Sonnenenergie, weil wodurch entsteht Wind? Durch unterschiedliche Temperaturen, ganz grob gesagt, und den Ausgleich von Luftmassen, der dadurch hervorgerufen wird. Gibt es eigentlich eine Energie ohne Sonne?
Nee, so, jetzt bremse ich dich aber, bevor du hier wieder den vollumfassenden
Doch,
Umschlag
machst. Mir fällt eine ein, Erdwärme.
Ja, okay, stopp. So.
Die kommt aus dem Erdinneren.
So, ich will nämlich eigentlich sagen, wir reden heute über Photovoltaik, weil wir wieder Post bekommen haben an klimazentrale@swr.de. Liebe Leute, ich höre gerne euren Podcast, hier mein Themenvorschlag. Das ist ungefähr die effizienteste E-Mail, die wir jemals bekommen haben. Photovoltaik. Warum diese Branche einen Niedergang erfahren hat und wie sind die Zukunftsaussichten oder konkret, lohnt es sich, mein Dach dafür zu nutzen, nicht nur finanziell, aber Klammer auf, wahrscheinlich auch, sondern auch aus Umweltgesichtspunkten. Liebe Grüße, Jonas. Und ich würde sagen, das ist eine spannende Frage. Wir reden heute mal explizit.
Das ist nicht eine Frage, das ist ein Fragebogen.
Das ist ein Fragebogen. Die Frage ist, wo fangen wir beim Fragebogen an? Wollen wir bei der Geschichte anfangen? Ganz langweilig. Also seit wann gibt's das eigentlich? Ich habe gelesen, die ersten Solarmodule gab es schon 1954 und das hat mich überrascht, weil da wurde ja Photovoltaik weitestgehend für die Raumfahrt entwickelt. Man hat sich dann, was die Stromgewinnung angeht, erstmal auf die Kernenergie konzentriert und da hätte man ja schon richtig krasses Klimapotenzial gehabt. Aber das war irgendwie damals noch nicht so der heiße Schrei.
Ja, also es gibt die Nutzung von Solarenergie natürlich länger. Ich meine jetzt nicht diese Abarten, sondern wirklich die Sonnenwärme ist natürlich schon immer genutzt worden. Guck mal im Mittelmeer irgendwo lang. Auf jedem Hausdach steht da so ein Wassertank, der von Sonnenenergie aufgeheizt wird. Die haben ihr warmes Wasser da auf billigste Art und Weise. Also das gibt's da schon lange, ja.
Genau, jetzt ging es um die Solarmodule. Ich hatte ja das Gefühl, Anfang der 2000er dann war in Deutschland hier aber Goldgräberstimmung, Rekordausbau von Photovoltaikanlagen und 2013 und 14 dann auf einmal buff, stark rückläufig. Im Jahr 2012 hat ja auch die Bundesregierung die Förderung dann stark eingeschnitten,
das
kann man
war
sagen.
Der Grund, ja.
Und dann ging es bergab und zwar steil erstmal.
Ja, wobei es die letzten Jahre wieder ein ganz klein bisschen hochgeht. Seit 2017 ist es wieder, im 18 ist es wieder ein bisschen besser geworden mit dem Ausbau.
Geht gerade voran, aber warum war das denn so? Jonas hat ja gefragt, dieser Niedergang hat er sogar genannt.
Also ganz genau.
Ich glaube, er meint aber die deutsche Solarbranche, ne?
Er meint die Solarherstellung oder die Waferherstellung, also diese Solarfelder und ihre Einzelteile. Das war ja die Idee in Deutschland. Wir machen die Welt zu mit Solarzellen. Und das hat nicht funktioniert. Warum? Weil das einmal mehr ein Massenmarkt ist. Also diese Dinger herzustellen war irgendwann nicht Hightech, sondern einfach nur noch Low Cost. Und es ging nur noch darum, wer kann das am billigsten produzieren? Und dann ist die Antwort meistens China. Und
so
genauso ist das auch gekommen. Das heißt aber nicht, dass es alles kaputt gegangen wäre. Da wurde auch viel rumgeredet. Also nach wie vor ist in Deutschland die Solarbranche eine ziemlich wichtige Branche bei den Erneuerbaren. Gleichrichter, die Gesamtmodule, also die Montage der Wafer zu richtigen Solarfeldern, die Installation auf den Dächern, all das beschäftigt ganz, ganz viele Leute. Also der Zusammenbruch der Wafer-Produktion, das war unglaublich medienwirksam, aber es war nicht Zusammenbruch der gesamten Industrie.
Und die werden wahrscheinlich in Zukunft noch deutlich mehr zu tun haben, weil wir springen mal in die Aktualität. Ich habe einfach nur mal geschaut, was gerade so abgeht. So, Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich jetzt ja auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und auch darauf, dass es eine Photovoltaikpflicht für neue Wohnhäuser geben soll. In Rheinland-Pfalz, die SPD, Grüne und FDP sind auch daran, Photovoltaik für Gewerbeimmobilien und größere Parkplätze vorzuschreiben. Markus Söder diese Woche, Bayern möchte den Ausbau von Photovoltaik privat und auf staatlichen Gebäuden. Und das Erneuerbare Energiengesetz ist reformiert worden und jetzt erst Ende April wurde gesagt, die Photovoltaik muss enorm ausgebaut werden. Sieht gut aus für die Branche.
Ja, hängt stark damit zusammen, dass alle wissen, wir brauchen Erneuerbare, wenn wir Kohle, Öl und Gas zurückfahren wollen und die Kernkraft sowieso abschalten, dann irgendwo muss der Strom herkommen. Und Windkraft, Da gibt es viel Widerstand in der Bevölkerung, bei Photovoltaik weniger. Und deswegen ist da ganz stark ein Fokus drauf gelegt. Deswegen haben auch die Bayern vor allen Dingen so stark in Solar investiert. Nicht, weil die Sonne mehr schiene als irgendwo anders, sondern weil sie keine Windräder oder wenig Windräder installiert haben. Deswegen hat auch Baden-Württemberg so viel Lust auf diese Energiequelle. Und tatsächlich ist da ja was passiert in den letzten Jahren. Also wir haben 2013 5% ungefähr unseres gesamten Stroms aus Solarenergie gehabt. Heute sind es 9,2%. Muss aber auch fairerweise sagen, Windkraft liefert das Doppelte, alleine die Windkraft an Land.
Mhm. Ja, Windenergie an Land, 41% gemessen an der Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren. Photovoltaik, die Hälfte, 20% aktuell, also jetzt auf 2020 gesehen, und ist damit gleich auf mit Biomasse. Aber man merkt schon den Trend, wie du es gerade gesagt hast, dass Photovoltaik auf dem Vormarsch ist. Im Vergleich zum Vorjahr, der Ausbau plus 9% und 31% Zuwachs der Strommenge, wenn man es mit 2015 vergleicht. Also in 5 Jahren knapp ein Drittel mehr. Und ich finde, da merkt man auf jeden Fall einen Trend.
Ja, der ist völlig unstrittig. Ich hätte noch vor 10, 15 Jahren Stein und Bein geschworen, dass das nichts wird mit der Photovoltaik in Deutschland, weil bei uns halt die Sonne nicht so zuverlässig scheint wie in Nordafrika. Da war damals ja die Idee, eher in die Wüste große Solarkraftwerke zu stellen und den Strom dann nach Europa rüber zu beamen mit großen Gleichstromleitungen. Das Projekt ist gescheitert an vielen wirtschaftlichen und politischen Hemmnissen vor allen Dingen. Aber dass die Photovoltaik so eine Geschichte in Deutschland hinlegt, hat schon was Besonderes, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist aber mal wichtig, dass wir die Nachteile und vielleicht die Vorteile vor allem eben zur Windenergie durchgehen. Du hast es gerade schon gesagt, einen hast du schon genannt. Natürlich, bei Windenergie gibt es öfter mal Gegenwind, weil eben Geräuschemissionen, Schattenemissionen, das muss entfernt sein von Wohngebieten. Wobei die Windenergie natürlich auch Vorteile hat. Das muss man halt auch wieder gleich sagen, ne? Sie braucht deutlich weniger Fläche. Wenn sie offshore gemacht wird, dann hat man eine gleichmäßigere Stromproduktion, weil einfach quasi konstant Wind da ist. Und sie korreliert etwas besser mit dem Bedarf, den wir haben, und der Stromerzeugung. Also der Wind ist dann eigentlich auch da, auch in den jetzt noch nicht so sonnigeren Monaten. Und da brauchen wir auch landläufig mehr Strom. Das funktioniert ein bisschen besser als bei der Solarenergie.
Na, also ich glaube, Wind und Sonne ergänzen sich ziemlich gut, wenn man sich das anguckt. Die Gänge von Wind und Sonne zusammengenommen sind eigentlich ganz gut vereinbar mit der Nachfrage in aller Regel. Das heißt, dieser Peak am Mittag, den die Photovoltaik dazu liefert, entspricht eben auch einem Verbrauchspeak. Und deswegen ist das gar nicht so blöd, beides miteinander zu kombinieren.
Ganz exakt. Witzigerweise wäre das Fazit dieser Kategorie für mich gewesen, weil wir wollten jetzt gerade Vor- und Nachteile, aber wenn du schon dabei bist, ja, sie ergänzen sich vor allem wetterbedingt. Ich habe eine Studie vom DWD gelesen. Also kurz gesagt, an einem Ort, wo starker Wind weht, ist oft wenig Sonne. Aber dort, wo viel Sonne ist, ist oft wenig Wind. Und der DWD hat sich mal angeschaut, wie oft die Energieproduktion aus Wind und Sonne unter 10% der eigentlichen Nennleistung blieb. Und diese Flaute musste 2 Tage andauern. Dann wurde das in die Statistik aufgenommen. Kurz gesagt, das Ergebnis war, es gäbe 13 Ausfälle pro Jahr, wenn wir nur Windkraftanlagen hätten, aber in der Kombination Wind und Sonne nur 2-mal im Jahr in Deutschland. Das heißt, sie kamen zu dem Entschluss, der gleiche, den du gerade gesagt hast, Wind und Sonne zusammen. Offshore, Onshore, Windkraft und Sonne, das ist der beste Deal, den wir haben können.
Diese Studie habe ich, glaube ich, mal zitiert, als wir über die Dunkelflaute gesprochen haben, nämlich die Angst davor, dass der Strom mal ausfällt.
Blackout.
Und nur noch erneuerbaren Blackout, genau. Das ist eine ganz wichtige Studie, die, glaube ich, das beleuchtet, genau.
So, jetzt bleiben wir aber mal ganz kurz bei der Fläche, weil was natürlich schon passiert, ich habe einen Artikel gelesen über Brandenburg. Dort existieren gerade knapp 39.000 Photovoltaikanlagen, decken aber auch den Strombedarf von ca. 1 Million Haushalte. Und die Landwirte da und auch Investoren planen auf eigentlich fruchtbarem Ackerland riesige Freiflächenanlagen, schlichtweg, weil es mehr Geld gibt, als Getreide anzubauen. Und das ist natürlich eine Kritik, die es gerade gibt. Wobei, wir wären nicht wir, wenn wir schon den Lösungsansatz gefunden hätten. Agri-Photovoltaik habe ich gefunden.
Das sind Systeme, bei denen man etwas macht, was auch in der Tropenlandwirtschaft funktioniert, wo man zum Beispiel Bäume pflanzt, um Schatten zu kriegen für andere Kulturen, die man darunter anpflanzen kann. Manche brauchen das sogar und das kann man mit Solaranlagen grundsätzlich machen. Also sozusagen eine Doppelnutzung. Das ist so wie bei einer Einliegerwohnung. Du hast ein Haus, wo du was machst und dann noch eine Einliegerwohnung, wo noch zusätzliches Geld reinkommt.
Das Fraunhofer ist da gerade dran und probiert das aus. Ich habe verschiedene Projekte gesehen. Also einmal hat man gesehen, dass es ein Weizenfeld gibt und dann sind da quasi Solarmodule immer wieder so als kleines Zwischendach aufgestellt. Und was ich da interessant fand, mit Blick auf den Klimawandel, diese Module spenden ja je nach Aufbau und Sonnenstand Schatten. Dann sinkt auch der Bewässerungsbedarf und man könne wohl Ernteausfälle sogar reduzieren und generell die Ernte erhöhen dadurch. Und man hat eben die Fläche absolut effizient genutzt. Fand ich mega, selbst auch im Obstanbau. Also diese Module wurden genommen, anstatt Hagelschutznetze über Apfelbäume zu spannen. Das fand ich eine super interessante Sache.
Ja, da ist noch Potenzial drin, aber ich glaube, das Hauptpotenzial, darüber hast du gesprochen, sind jetzt erstmal Gebäudedächer, vor allen Dingen Gewerbegebäude und Flächen, die ohnehin schon zugebaut sind. Nimm mal die vielen Parkplätze, wo man Module drüber machen kann, um da auch gleich Elektroautos in Zukunft versorgen zu können. Da muss man vernetzt denken und ich glaube, da gibt's ganz viele, viele Chancen, wie man das optimal machen kann. Aber Photovoltaik, glaube ich, schreit natürlich immer eben nach einer Ergänzung, nach einem Konzept. Also einfach nur Photovoltaik hinzuflanschen, hat halt den Nachteil, du hast im Sommer deutlich mehr Strom als im Winter, bräuchtest aber möglicherweise genau umgekehrt. Und du hast mittags sehr viel Strom, aber nachts erstmal keinen, wenn du nicht speicherst. Also da gehört ein sehr gutes Konzept dahinter, ne?
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch schon das Konzept, dass du nämlich Windräder und Solarparks quasi kombinierst. Also als eines, wie gerade schon erklärt vom Ort. Das fand ich sehr interessant. Und ich weiß, du willst wahrscheinlich aufs Konzept eingehen für mehr Auslastung und für mehr Effizienz von der Stromerzeugung her. Ich hatte aber auch noch was zur Freifläche. Weil man sagt ja immer, gerade haben wir es vom Flächenverbrauch gehabt. Ich finde ja, man kann die extrem gut in das Landschaftsbild einbinden. Also du hast ja quasi, wenn jetzt zum Beispiel Ackerland als Solarpark umdeklariert wird, dann hast du ja einen Rückzugsort auch für Tiere. Du kannst eine Wiese da anpflanzen. Du kannst was für die Artenvielfalt machen. Du bearbeitest diesen Boden nicht mehr. Da findet keine Düngung mehr statt. Und wenn das Ding fertig ist, kannst du es vollständig zurückbauen. Also am Ende ist diese Fläche nicht komplett verloren.
Ja.
Aber wolltest du auf was anderes hinaus?
Ja, also ich glaube nicht, dass die Photovoltaik daran scheitert, dass man nicht genug Flächen hätte. Die Problematik ist eher, wie man diese Energie speicherbar macht, weil du hast im Winter halt weniger Strom, da bräuchtest du aber mehr als im Sommer und du hast nachts halt erstmal gar keinen Strom und ich glaube, es braucht sehr viele intelligente Konzepte, also Kombination mit anderen Erneuerbaren, Wind etwa, Biomasse möglicherweise, also Biogas als Puffer und nicht wie das jetzt der Fall ist, so als dauerlaufendes Gaskraftwerk. Das müsste man umstellen und natürlich dann die Speicherung voranbringen. Da können die Elektroautos übrigens eine gewisse Rolle spielen. Wenn man die zum Beispiel über Tag auf einer solchen Parkfläche mit Solarfeldern stehen hat, kann man die über Tag mittags, wenn viel Sonne da ist, schön aufladen, nachts in die Garage stellen und einen Teil, den ich morgens nicht brauche zum zur Arbeit fahren, eben auch nutzen und einspeisen in mein eigenes Hausnetz. Auch dazu gibt es ja ganz intelligente Konzepte.
Auf jeden Fall. Wir können nämlich da auch wunderbar gleich mal dazu kommen, zu dem, wie kann ich das jetzt eigentlich zu Hause machen, beziehungsweise was bringt es denn meinem Geldbeutel, was bringt es natürlich auch der Umwelt. Einmal müssen wir noch ganz kurz drauf gucken. Ich glaube, das ist vielleicht der Vollständigkeit halber wichtig, sonst fragt man sich, ist denn so eine Photovoltaikanlage, wenn ich das mal rein unter CO2-Aspekten betrachte, wie steht denn das da vor allem vielleicht zum Windrad? Und da kann man sagen, ein bisschen schlechter. Es gibt verschiedene Zahlen vom Weltklimarat. Es gab eine IPCC-Arbeitsgruppe, die sind aber aus 2014, da sind die Effizienzfortschritte noch nicht drin. Dann gab es eine Berechnung vom Umweltbundesamt. Bevor ich jetzt heute der King der Zahlen alles hier raushaue, kann ich nur sagen, dass das Solarmodul ungefähr 3 bis 4 Mal schlechter dasteht in der CO2-Betrachtung, rein in der CO2-Betrachtung. Aber
trotzdem sagt das Umweltbundesamt ja in einer neueren Ausgabe, dass nach 1 bis 2 Jahren energetisch die Anlage raus ist. Das heißt, dann ist die Energie, die da drin steckt, reproduziert worden durch die Sonne, und so eine Anlage hält ja deutlich mehr als 1 bis 2 Jahre, und
genau,
das bedeutet, unterm Strich ist sie eben sehr, sehr viel CO2-freundlicher als jede andere Form der fossilen Energieerzeugung.
Diese Zahl habe ich auch gelesen vom BIFA-Umweltinstitut. Wenn man das hochrechnet, dass so ein Ding 20 bis 30 Jahre Lebenszeit hat, dann liefern die mindestens 10-mal so viel Energie, mindestens, wie für die Herstellung, Transport, Aufbau und Abbau nötig ist. Außerdem, wenn wir schon von den Nachteilen sprechen, wir müssen es auch mal irgendwie einordnen. Windräder, haben wir gerade schon gesagt, ne? Also Geräusch- und Schattenemissionen. Und so Solarmodule kann ich halt auch einfach installieren. Jeder kann mitmachen. Ein Windrad im Garten, das wird eher ein bisschen schwieriger, kommt auf die Größe des Gartens an, und das macht halt auch ein bisschen Lärm und braucht Platz, auch das. So, dann gehen wir doch mal aufs Dach. Also was bringt's für die Umwelt? Wir haben ja gerade schon über die Umweltaspekte gesprochen, wobei ich auch sagen muss, man kann eben mit so einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eben nicht nur Strom CO2-arm herstellen, man kann den ja auch zum Beispiel nutzen, um zu heizen. Also wenn ich dann diese Anlage habe, dann kann ich damit eine Wärmepumpe betreiben, die aus dem Boden oder der Umgebungsluft eben Wärme gewinnen kann. Und Vorteil ist halt, wenn die Anlage einmal gebaut ist, dann heize ich praktisch kostenlos und unglaublich CO2-arm. Also diese Anlage auf dem Dach macht ja noch mehr. Sie kann auch warm machen.
Ja, absolut. Ich meine, die gesamte Energiewende läuft ja sehr stark auf Strom hinaus. Mhm. Also die sogenannte Sektorkopplung führt ja dazu, dass sich Wärme und Verkehrsleistung eben auch sehr stark durch Elektrifizierung erreiche. Und das bedeutet, wir brauchen sowieso mehr Strom. Jetzt, wo die Bundesregierung ihre Klimaziele erhöht auf 65% bis 2030, werden wir noch sehr viel mehr brauchen, als in den bisherigen Plänen vorgesehen war. Also die Ausbauzahlen waren ja sträflich zu niedrig veranschlagt. Und das bedeutet, wir werden alles brauchen, was wir kriegen, neben Wind eben vor allen Dingen auch Solarenergie, sonst klappt das schon überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn du Atomkraftwerke abschaltest und Kohlekraftwerke auch noch, wir brauchen die Dinger, sonst gehen die Lichter aus.
So ist es.
Also wir brauchen Solar. Ja.
Übrigens, da habe ich noch was Cooles gelesen, wie man das auch schnell vorantreiben kann. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, wonach sich die Entscheidung, eine Photovoltaikanlage zu holen, wohl nach dem Umfeld richtet. Also das heißt, es ist sozioökonomisch, und ich kann mir das als Mensch, der vom Land kommt, durchaus vorstellen. Der Harald hatte so eine Anlage auf dem Dach. Weißt du was, das will ich auch. Weil ich glaube, du musst es einmal gesehen haben, da hast du da auch einen Berührungspunkt. Das könnte also ein exponentielles Wachstum, wenn man da irgendwie Trendsetter sein möchte, vorantreiben. So.
Absolut. Und das hat ja auch ökonomisch seine Vorteile. Also es ist ja nach wie vor so, dass man mit einer Solaranlage Geld verdient. Die Renditen sind nicht mehr so, wie sie eben in den Jahren 2008 bis 2012 waren, was zu diesem enormen Boom geführt hat. Damals waren aber Solarfelder teurer. Jetzt ist es ja im Grunde auch nicht mehr so interessant, den Strom einzuspeisen. Das Interessanteste ist es, den Strom selbst zu verbrauchen, weil so die Herstellungskosten liegen ungefähr bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Ich vermeide aber 30 Cent, weil ich das bezahlen müsste, wenn ich meinen Strom einkaufe. Das ist natürlich ein enormer Anreiz. Ich glaube, die Hürde ist an vielen Stellen, und da haben wir übrigens auch einen Tweet gerade auf unserer Twitter-Adresse Umweltnews gekriegt. Da sagt Andreas, dass er Besitzer einer PV-Anlage, Photovoltaikanlage ist, und was er glaubt, warum so wenig Leute das auch sind. Er sagt, das liegt am Papierkram, Steuererklärung, Marktstammdatenregistrierung, Redispatch. Das sei für Laien kaum zu bewältigen. Das heißt, die Solarindustrie oder der Solarausbau leidet momentan eher an der Bürokratie als an der mangelnden Ökonomie.
Auf jeden Fall. Ich bin mir relativ sicher, dass es viele Leute abschreckt, weil man ja auch gucken muss, ich muss ein kleines quasi Unternehmen anmelden und mache ich das jetzt aber mit Umsatzsteuervorabzug oder mache ich es nicht? Das kann durchaus abschreckend wirken, da bin ich mir relativ sicher. Du hast schon gesagt, rein finanziell, ich sage mal bei der Einspeisung zumindest, die fetten Jahre sind vorbei. 2005 gab es noch circa 55 Cent pro Kilowattstunde. Aktuell liegen wir bei diesen kleinen Dachanlagen und in diese Kategorie fallen wirklich die meisten Anlagen auf privaten Einfamilienhäusern zumindest. Bei knapp 8 Cent. Das ist auf jeden Fall eine Diskrepanz. Aber ich habe wirklich mehrere Rechnungen gemacht. Und es gibt auch Rechner im Internet, zum Beispiel von der Stiftung Warentest. Und egal, wie ich es gedreht und gewendet habe, es kam Gewinn dabei raus. Außer wenn
Ja, und das in einer Phase, wo du für sonst ja nichts mehr Geld kriegst.
So ist es, ja.
Es gibt ja kaum noch Geldanlagen, die Geld bringen. Also es müsste das eigentlich ein Selbstläufer sein.
So. Der einzige Punkt, wo kein Geld rauskam, war, wenn ich unter 10% des Stroms selbst verbraucht habe. Also, und da sagt aber auch das Fraunhofer, je nach Größe der Anlage, mindestens 20, aber auch bis zu 40% Eigenverbrauch sind ohne Batterie möglich. Und das ist natürlich dann am Ende doch eine gute Rendite, wenn man überlegt, wie viel man eigentlich, ne, 26 bis 30 Cent pro Kilowattstunde zahlt man. Und circa 10 bis 13 Cent kostet die nach meiner Anlage. Ja. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt kann man ja, du hast es vorhin schon angesprochen, den Strom speichern. Entweder ich zapfe mein E-Auto da an, wenn gerade mittags die Sonne scheint. Aber da bin ich im Zweifel bei der Arbeit und habe das da nicht dran. Ich kann den Eigenverbrauch natürlich durch Stromspeicher deutlich steigern. Die Dinger sind noch relativ teuer. Das muss man sich also auch gut durchrechnen oder durchrechnen lassen. Aber es gibt ja auch Förderung, je nach Bundesland, für Speicher. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind ganz vorne mit dabei. Auch andere Bundesländer. Bis zu 30% werden hier zum Beispiel in Baden-Württemberg erstattet. Das finde ich ordentlich.
Ja, das ist das Zuckerbrot. Weil momentan wird Energiewende ja sicher gefördert. Du kriegst E-Auto gefördert, die Wallbox, du kriegst die Solaranlage bzw. den Speicher mit gefördert. Natürlich, wir werden nicht nur bestraft durch die Energiewende, sondern momentan kriegen wir auch ziemlich viel Zucker.
Und für Photovoltaikanlagen, jetzt egal ob mit oder ohne Speicher, gibt es auch von der staatlichen KfW-Bank sehr günstige Kredite. Man kann sich also diese Anlage auch finanzieren lassen, im besten Fall zu 1% Jahreszins. Und es gibt kommunale Förderprogramme. Also ich habe nachgeschaut für hier, Stuttgart macht auch mit. Also wenn wir das mal diesen Finanzblock zusammenfassen wollen, Geld macht man, indem man seinen Strom selbst günstig herstellt, also nicht mit der Einspeisung. Und mit Blick auf steigende Strompreise und auch eventuell sinkende Preise für die Solarmodule, kann das echt ein gutes Investment sein. Also alle Angaben ohne Gewähr, ne? Aber der BWLer in mir würde sagen, du tust was für die Umwelt, aber du tust tatsächlich auch perspektivisch mehr für deinen Geldbeutel als auf dem Sparbuch. Das ist eins, was sicher ist.
Ja, und es lohnt sich auch nicht mehr so stark abzuwarten wie früher, weil die Preisreduktionskurve flacher geworden ist. Also die größten Einsparungen hat es in der Tat gegeben, eben um 2010 rum. Da sind die Preise für Solarmodule abgestürzt. Und da war es sinnvoll, auch mal 1-2 Jahre zu warten. Jetzt ist es so, dass die nicht mehr so viel billiger werden. Also es lohnt sich wirklich nicht zu warten, sondern zu installieren.
Ja, das Einzige, was nach unten geht, ist nämlich die Einspeisevergütung. Das ist zumindest auch sicher. Ja. So, und jetzt sagt jemand, ja Moment mal, ich habe aber kein Eigentum und überhaupt und sowieso.
Ja, genau.
Ich habe aber nur einen Balkon. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in der Ökostromfolge gesagt. Mhm. Wer kein Dach hat, der kann sich ein kleines sogenanntes Balkonkraftwerk holen, ein Stecker-PV-Gerät. Also es ist einfach nur so ein Solarpanel, das stecke ich in die Steckdose und fertig. Gut, Fachleute sagen, also eventuell lässt man doch mal den Elektriker draufschauen. Wahrscheinlich empfiehlt er dann auch eine andere Steckdose, eine WLAN-Steckdose, aber ich möchte jetzt nicht in die Details gehen. Auf jeden Fall ist es aber unterm Strich sehr, sehr einfach und es kann meinen Standby-Verbrauch decken. Die Einspeisung bleibt da übrigens ohne Vergütung, also es ist möglich nur für den Eigenverbrauch. Mhm. Gibt's ab 550, 600 bis zu 900 Euro und soll sich in 7 bis 12 Jahren amortisiert haben. Und auch hier, weil ich auf dieser Seite war, der Stadt Stuttgart, das wird gefördert. Und ich sag dir, Werner, das ist, glaube ich, die größte Sache heute, die ich für mich festgestellt habe. Ich hole mir so ein Ding.
Okay.
Weil diese Amortisation ist ausgerechnet auch tatsächlich ohne diese Förderung. Und unabhängig davon möchte ich ein politisches Signal quasi setzen. Ich möchte meinen Strom zumindest im Standby jetzt im Sommer selbst herstellen.
Ja, und seit der letzten Änderung der Förderung ist es ja auch so, dass bei Gemeinschaftsanlagen oder sagen wir bei Mietobjekten es eben auch deutliche Verbesserungen gibt, dass auch Mieter Solaranlagen initiieren können zumindest. Und also da lohnt sich ein Blick in das neue Gesetz einfach mal.
Ich fühle mich heute wie der Finanzberater. Aber wer auch mitmachen will und auch nicht mal einen Balkon hat, der kann bei Bürgerenergieprojekten mitmachen, also genossenschaftlich organisierte Projekte, die solche Solarpanels fördern, die aufbauen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man da mitmachen kann. Wie das funktioniert, ist tatsächlich hinreichend erklärt in der Folge Ökostrom. Das haben wir nämlich damals besprochen. Und ich würde jetzt sagen, also mein Fazit, ich hole mir eine kleine Anlage für den Balkon. An alle Häuslebauer, aber auch an die Firmen oder an Kommunen und Städte würde ich sagen, die Paneele rauf aufs Dach. Es gibt da wenig Ausreden und die Förderung gerade ist mega gut. Wir tun was für unsere Energiewende. Wir brauchen die Photovoltaik zusätzlich zum Beispiel zur Windkraft, zur Energiewende. Und für alle, die auch sowieso sagen, also ein Windrad verschandelt die Landschaft, also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die sieht doch gut aus. Ist doch schnieke. Also worauf warten wir?
Ja, Tobi, ehe du zu euphorisch wirst, ich wünsche dir sonnige Zeiten.
Danke dir, ich dir auch. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.